Der RBB 888 Podcast. 100% Promi.
Einen schönen vierten Advent. Sind Sie denn schon in Weihnachtsstimmung?
Ich bin sowas von in Weihnachtsstimmung. Ich habe ja für die Proben, wir hatten ja jetzt am 18. Dezember Premiere und ich war rechtschaffend aufgeregt und habe auch alle Termine vorher abgesagt und habe mir einen Weihnachtskranz gebastelt. Das erste Mal in meinem Leben. Ich bin an so einem Blumengeschäft am Kudamm vorbei und da denke ich, ach, das kann ich doch hoch, halt alles im Keller. Und dann habe ich mir einen Weihnachtskranz gebastelt für einen Tisch. Baum war jetzt ein bisschen viel, weil ich über Weihnachten zu meiner Familie nach Köln fahre. Mhm. Und dann habe ich wenigstens, ja, ich muss ja irgendwann, weil ich bin schon so ein richtiger Weihnachtsfetischist. Und dann muss ich natürlich einen Weihnachtskranz haben mit 4 Kerzen wenigstens und so ein bisschen Deko. Ich habe noch ein altes Räuchermännchen und so aus den 60er Jahren von meinen Eltern noch und so. Das mache ich natürlich. Alles damit. Ich brauche abends eine Gemütlichkeit, um dann eben in Ruhe Text zu lernen. Weil wenn man immer viel unterwegs ist oder so, dann ist das, kriegt man das ja automatisch in den Hotellobbys und überall hängt ja was. Aber dann zu Hause gar nichts geht nicht, wenn ich zu Hause bleibe. Also muss mein Freizeitwert sehr attraktiv sein, damit ich für das Stück übe. Und dann habe ich jetzt tagsüber, bevor ich zur Vorstellung gehe, weil das auch relativ anstrengend ist, was ich da als Adele mache in Berlin, du coole Sau, bin ich auch meistens den ganzen Tag zu Hause und dann sitze ich vor meinem Adventskranz.
Das ist doch auch schon mal schön. Ja. Alleine diese Vorstellung. Sag mal, und warst du denn auf dem Weihnachtsmarkt? Ein bisschen Glühwein trinken, sowas, ist das deins?
Ja, war ich. Mein Freund findet das nämlich ganz doll, weil der kennt das nicht und da muss man immer auf den Weihnachtsmarkt gehen und der trinkt aber keinen Glühwein. Da bin ich ganz froh, weil ich trinke den eigentlich auch nicht gerne, weil man nach doch einen dicken Kopf hat.
Aber habt ihr so einen Lieblingsweihnachtsmarkt, wo ihr dann gerne hingeht?
Ich mag den am Schloss Charlottenburg sehr gerne. Und ich war vor dem Attentat viel auf dem Weihnachtsmarkt an der Gedächtniskirche. Ist ganz schlimm, was da passiert ist. Aber es liegt dran, weil ein Freund, der hatte da immer eine große ein großes Weihnachtszelt, wo sich ganz viele Leute vom Theater auch getroffen haben und der macht das leider nicht mehr. Hm. Und darum geht mir jetzt der Weihnachtsmarkt da auch ab, muss ich sagen. Gendarmenmarkt ist auch schön, aber der ist ja mehr so ein Kunsthandwerks-Weihnachtsmarkt. Obwohl, ich will mich da jetzt nicht drüber auslassen, ist alles gut. Die sollen ja auch ihr Geld machen. So, den finde ich natürlich sehr schön, weil der zwischen den beiden Domen ist. Aber ich würde mal sagen, Charlottenburger Schloss ist schon einer meiner Lieblingsweihnachtsmärkte.
Sie sind ja Wahlberliner. Welches ist denn Ihr Lieblingskiez in Berlin?
Also ich bin ja jetzt nach all den Jahren in Berlin, ich habe wirklich auch in Berlin in vielen verschiedenen Stadtteilen, also auch in Mitte und so gewohnt, bin aber vor 13 Jahren dann fest nach Charlottenburg gezogen. Und das ist auch schon mein Lieblingskiez. Charlottenburg ist so groß wie Köln, also von daher ist es jetzt, ich weiß gar nicht, nennt man das dann auch Savini-Kiez?
Ja. Gibt
es das? Weiß ich gar nicht. Aber auch natürlich hinterm Haus die Lietzenburger Straße und den Ludwig-Kirch-Platz. Also dazwischen so, Savini bis Ludwig-Kirch, das ist so mein Kiez, wo ich auch einkaufen gehe und wo ich natürlich viele Restaurants kenne zum Essen. Und wenn man dann nur mal eben schnell was essen will, fährt man ja nicht nach Mitte von da aus. Also fahre ich mit dem Auto eine Stunde. Das ist mir dann zu viel. Das schaffe ich zeitlich einfach dann nicht. Und da fühle ich mich aber wohl und da fühle ich mich auch sehr angekommen. Ich fühle mich aber überhaupt in Berlin angekommen.
So und ist das ist auch gut so. Bevor wir auf Ihre Premiere kommen, jetzt am 18. war sie ja gerade. Nochmal ein kurzer Rückblick auf dieses Jahr, beruflich und so ganz persönlich. Wie war dieses Jahr für Sie?
Also 2024, wenn 2025 so wird, bin ich glücklich, muss ich ehrlich sagen. Also ich bin privat sehr glücklich und natürlich die ein oder anderen Einschläge privat auch in der Familie, klar. Bin ja jetzt auch in dem Alter, werde ja jetzt bald 70.
Ach.
Da ist es schon so, dass was so die Wermutstropfen sind, ist Krankheit und natürlich Tod von Freunden, von Familienmitgliedern. Da muss man ja mit leben. So. Aber ich kann versuchen, selber glücklich zu sein. Und ich habe sehr viel gearbeitet. Ich habe schöne Produktionen gemacht. Und im nächsten Jahr sieht es genauso aus. Von daher, weiter so bitte. Ich höre auch nicht auf zu arbeiten.
Ja, wunderbar. Dann kommen wir jetzt auf die Premiere am 18.
Ja.
Quasi, ja, im Tippizelt. Berlin, du coole Sau, vorne mit Sharon Brauner. Und das ist ja eine Hommage an das Berlin der letzten 100 Jahre.
Genau, 100 Jahre Berlin in eine Revue gepackt. Und da habe ich, das Programm gibt es schon etwas länger. Die wollten wollten da auch viel mehr mitmachen, aber es ist dann auch, weil es so eine große Besetzung ist, Capital Dance Orchestra, das sind schon ziemlich viele Damen und Herren, Musiker und ganz tolles Orchester, die swingen können, die Techno spielen können, alles müssen die auch, weil das kommt ja alles da drin vor. Und wir fangen praktisch an in den 1920er Jahren und es geht bis in die Jetztzeit. Und die Klofrau Adele, also Klofrau hört sie nicht so gerne, sie hat dann lieber Toilettendame oder Toilettenmädchen. Eben früher war sie Toilettenmädchen, heute ist sie Toilettendame und 116 Jahre alt, erzählt aus ihrem Leben. Und die Kollegen, Sharon Brauner, die Meta Hüper, die singen dazu und berühmt ist auch Meta Hüpers singende Säge, was wir ja auch von Marlene Dietrich kennen aus Berlin der 10er, 20er Jahre. Und das kommt alles drin vor. Und die Adele erzählt immer, wie dann in den jeweiligen 10 Jahren, wir machen viel so 10 Jahressprünge ungefähr, immer manchmal etwas weniger. Und die altert, was für mich ganz toll ist. Und da muss ich nochmal dem Oliver Hildebrand ein großes Kompliment aussprechen. Das ist nämlich der Maskenbildner, der mich in den Pausen, wenn die Mädels singen und sägen und die Mädels und Jungs spielen und schwingen und sonstige schöne musikalische Einheiten, werde ich immer umgestylt und in das jeweilige Jahrzehnt und natürlich auch immer mehr Falten kriege. Bis ich zum Schluss 116 bin. Also die Adele ist zum Schluss 116.
Und das ist ja auch eine Rolle tatsächlich mit sehr, sehr viel Text.
Ja, es ist sehr, sehr viel Text. Und ich versuche den natürlich die ganzen Informationen, die ja auch in dem Text, in den Texten versteckt sind, in den Zwischenmoderationen versuche ich natürlich auch alle dem Publikum zu erzählen, wie zum Beispiel, wann der Kaiser in Deutschland, aber in Berlin eben die Stadt hat umbauen lassen vor dem Ersten Weltkrieg und hat den Berlinern die Kanalisation gebracht. So, und dann geht es auch schon mal darum, wann es Heizung gab, weil es gab ja früher keine Heizung. Man hatte früher keine Klos auf der Etage, schon gar nicht in der Wohnung. Die musste man sich teilen mit ganz vielen Hausbewohnern. Ganz früher waren die Klos dann die ersten Toiletten auf dem Hof. Das ist eine überlegen, wann du noch mal raus musst oder nachts. Aber ich bin ja auch noch mit Plumpsklo und Nachttopf groß geworden. Also es ist ja auch, man denkt immer, oder vielleicht denken das nur die jungen Leute, nehmen das alles so selbstverständlich. Ne? Das ist noch nicht so lange selbstverständlich. Und auch Telefon nicht. Ne? Ich bin auch groß geworden ohne Telefon. Nicht nur ohne Handy, sondern ohne Telefon. Das hatten wir nicht in der Wohnung. Dann gab es die ersten Telefone in den Telefonzellen. So, und das muss ich natürlich alles rüberbringen. Das ist auch wichtig für den Zuschauer, um auch dann zwischendurch die älteren Lieder zu verstehen. Warum singt man so einen Quatsch? Mhm. Ich spiele jetzt noch bis zum 5. Januar. Und vom 5. Januar bis zum 12. Januar spielt wieder mein sehr geschätzter Freund und Kollege Artis Zabel die Rolle der Adele.
Und legen Sie diese Rollen unterschiedlich an?
Ich habe mir extra nicht so viel Artis Zabel vorher angeguckt, weil das ist ja immer so eine Sache. Es geht jetzt natürlich auch darum, die Sharon Brauner und der Artis Zabel, haben sich das ja überlegt, weil Addis Zabel möchte auch gerne wieder ein neues Soloprogramm spielen und die spielen jetzt noch im BKA, kann ich auch direkt sagen, weil ich jetzt weiß, die wunderbare Weihnachtsshow von Addis Zabel, natürlich mit seinen Freundinnen Biggie van Blond und Jutta Hartmann. Und das ist ein sehr turbulentes, wunderbares Weihnachtsspektakel. Wenn man mal zu Weihnachten was anderes sehen will als heile Welt, Weihnachten und Klingglöckchen kling, dann sollte man sich da auf einen leckeren Glühwein mal ins BKA setzen und sich berieseln lassen von diesen wunderbaren Kolleginnen. So, ich bin ja dann für die Geschichte Berlins zuständig während dieser Zeit. Addis mit seinen Kollegen im BKA ist, bin ich im Tipi am Kanzleramt und freue mich. Das war für mich ja auch im Tipi eine Premiere. Ich habe da schon mal moderiert oder Laudatien gehalten und so. Aber gespielt habe ich da noch nie.
Und das und ist das, ja auch eine ganz besondere Atmosphäre, gerade im Tipi.
Das stimmt. Und ich bin froh, wenn die Leute alle aufgegessen haben, wenn wir anfangen zu spielen. Aber meistens legen die dann die Bestecke weg und sind erstmal fasziniert von dem, was wir da machen. Ja, und dadurch ist es nämlich über die ganze Zeit am Abend natürlich auch eine ganze Menge Text und Informationen auch, die Adele dann hoffentlich sehr launig an die Zuschauer abgibt. Aber das macht natürlich auch Spaß. Ich kann mit den Zuschauern nicht viel reden, aber ich spreche natürlich die ganze Zeit zu denen, ne? Und sehe die auch. Das ist schon schwierig.
Jetzt am 18. war die Premiere. Waren Sie da aufgeregt vorher?
Sehr. Ich bin jetzt immer noch aufgeregt. Also das ist schon, ja, weil das ist schon was anderes. Es ist auch unberechenbar. Da passieren einfach Sachen. Oder wenn natürlich irgendjemand vom Publikum noch isst, dann wünsche ich dem natürlich auch einen guten Appetit. Und dass er bitte schnell auf isst, weil wir weitermachen wollen. Und diese ganzen Sachen, oder ich frage, ob es geschmeckt hat, oder wie war denn das heute? Was
Schnitzel.
Da aufgetischt wurde oder so. Das, ja. Das ist schon schön, aber da muss man wirklich seine Sinne beieinander haben und das ist nicht einfach, weil es eben auch wirklich jeden Abend anders ist.
Was ich mich immer frage, im Tippizelt, gibt es da eigentlich eine Soufflöse?
Nee, eine Soufflöse gibt es eigentlich nicht, aber wenn ich mal einen Texthänger habe, hätte oder überhaupt, die Kollegen haben das ja alle schon so oft gemacht, also schon öfter gemacht als ich jedenfalls, dann können die mir Tipps geben. Die Sharon Brauner hat die Texte geschrieben, also die weiß ganz genau, was da ist. Und wenn die gerade keinen Umzug hat, da muss ich natürlich drauf tippen. Also da muss ich das dann abfangen. Oder die Musiker, einige von den Musikern wissen auch, wie es weitergeht.
Aber Sie sind so. Ja nur auch einer, der unglaublich gut improvisieren kann.
Das meint man immer. Ja, danke. Das ist auch ein großes Kompliment, dass Sie mir das machen. Aber ich bin ja jemand, der alles auswendig lernt. Und da ich Schauspieler bin, kann ich das so aussehen lassen, als würde mir das gerade einfallen. Aber die Eckpunkte und auch die Sätze muss man ja schon wissen. Das ist so ein bisschen wie überhaupt, sich überhaupt zu geben, zu benehmen im Restaurant, sich nicht daneben zu benehmen. Oder, was immer besser ist, dass man weiß, wie es richtig geht, aber sich dann daneben benehmen kann. Das ist immer besser. Aber das ist auch schwer. So, es ist ziemlich viel Arbeit und es ist schwer. Und so eine Rolle so aussehen zu lassen, als wäre mir das gerade eingefallen, das ist schon schwer. Weil man muss einfach immer wissen, wie komme ich aus dem Schlamassel wieder raus.
Gibt es so Rituale vor Ihren Auftritten?
Ja, total. Ich war ja eine lange Zeit sehr, sehr abergläubisch. So dass ich war ja Gefangener in meinem Aberglauben, bis ich dann wirklich gesagt habe, so jetzt Schluss. Ich muss auch mal Gottvertrauen entwickeln und das dann auch in andere Hände legen. So. Aber es gibt Rituale, ja, auf jeden Fall. Ich habe immer meine alte handgeschnitzte Madonna, die hat mir mal eine Dame, damals aus der Kaffeeklatschzeit, geschenkt noch, also eine Dame aus der Ukraine. Das ist so eine selbstgeschnitzte kleine Madonna, die ich immer bei mir habe und auch in meiner Garderobe steht. Dann gibt es, wir schenken uns ja oft so toi toi toichen zur Premiere. Die bleiben immer auf meinem Garderobenplatz stehen. Und wenn wir das nicht mehr spielen, dann kommen die in eine Tüte und die kommen mit dem Textbuch zusammen in einen Schrank, den ich für solche Sachen habe, wo meine Texte, aber dann auch die ganzen Geschenke. Gut, wenn man sich so Schokolade schenkt, die es sich in den laufenden Vorstellungen auf, aber Püppchen und so stückbezogene kleine Sachen, manchmal Geldscheine, so Papiergeldscheine und so solche Sachen, Perlen oder irgendwas, was es so gibt, was zu dem Stück passt, das hebe ich alles auf, bis das Stück abgespielt ist. Und dann schmeiße ich die doch nicht weg und komme in den Keller. Aber ich bin ja auch ein Typ, der gerne Flohmarkt macht. Ich liebe ja Flohmarkt, weil ich dann weiß, da kommen diese ganzen Sachen, die ich nicht wegschmeißen kann. Da kriege ich noch ein bisschen was für. Ich habe immer einen alten Tapeziertisch im Keller mit einer passenden Samttischdecke und so. Und Kartons, wo das weg muss, was ich verkaufen möchte, beziehungsweise was ich abgebe. Ich nenne das ja immer, das wandert dann zu jemandem. Ja, das Schöne ist ja, das kriegt dann jemand, der es unbedingt haben will. Ja. Oder ich bin ja auch so. Ich gehe über den Flohmarkt und denke, oh, da, die haben einen Meißenteller, den wollte ich immer mal haben, den kaufe ich mir jetzt.
Und auf welchem Flohmarkt?
Natürlich die meiste Zeit 17. Juni, weil das ist so bei mir um die Ecke. Und da bin ich öfter.
Was hat Sie speziell an dieser Rolle gereizt?
Also erstmal war es eine große Ehre für mich, kann ich schon sagen, so dass Sharon Brauner und Alice Zabel mich gefragt haben, ob ich das machen möchte. Und ich hatte das live noch nicht gesehen, aber ich habe Ausschnitte gesehen auf YouTube und fand das riesig. Fand das ganz toll und habe mich auch gefragt, warum sie es nicht öfter spielen. Ich habe ja lange am Renaissance-Theater gespielt, 12 Jahre oder 13 Jahre sogar. Jetzt ging mir auch ab, hier in Berlin wieder so ein festes Stück zu spielen. Und da habe ich gedacht, ja gut, dann muss ich da jetzt durch. Dann muss ich das jetzt machen, weil das wirklich tolle Sache ist. Das ist wirklich, ich kann es nicht nur empfehlen, weil ich gerne sage, die Leute sollen mehr ins Theater gehen oder sollen sich das angucken mit mir. Aber es ist wirklich ein richtig toller Abend. Habe ich lange nicht gesehen. So kann ich sagen. Ich habe lange nicht so eine tolle Revue mit so einem tollen Orchester, wo alle auch dabei sind. Die sind alle dabei. Da ist keiner mal, der sagt, ach ja, jetzt könnte ich eigentlich auch zu Hause sitzen. Nee, die sind alle mit so einem großen Enthusiasmus dabei. Und das trägt und flirrt wirklich durch dieses Zelt auch da am Kanzleramt.
Berlin, du coole Sau, tolle Berlin-Revue im Tippi-Zelt. Gehen wir mal den Weg so ein bisschen zurück, denn im Gegensatz zu vielen anderen Comedians, Entertainern, Schauspielern, haben Sie ja erstmal eine ganz bodenständige Ausbildung gemacht.
Ich habe erst die Ausbildung zum Erzieher gemacht und da wurde ich abgebrochen. Und dann habe ich nochmal, weil es dann doch mit der Schauspielerei, mit der Singerei oder mit der Kunst nicht so geklappt hat, dann habe ich nochmal eine Ausbildung machen müssen, weil mein Vater gesagt hat, also jetzt ist mal Schluss hier, jetzt kommst du mal zurück nach Mülheim, und das war die erste Unterbrechung in Köln. Dann bin ich nochmal mit 18 zurück nach Mülheim, also nach anderthalb Jahren in Köln, bin ich zurück nach Mülheim und habe dann eine Ausbildung zum Radio, Fernsehen, Schallplatten, Fachverkäufer bei Radio Jele in Mülheim gemacht.
Ach ja. Ja. Aber die Musikalität, die war Ihnen im Grunde genommen ja schon so ein bisschen in die Wiege gelegt.
Ja, väterlicherseits. Da waren viele Künstler, Sänger, Schauspieler in der Familie oder sind immer noch, ich weiß jetzt nicht so genau, aber von den Groß-Cousinen und so, da habe ich wenig Kontakt, aber... Ja.
Großtante zum Beispiel?
Die hat in Köln an der Oper im Chor, im Opernchor, in der wunderschönen alten Oper, die ja dieses Jahr jetzt leider nicht mehr gibt, die ist ja im Krieg ausgebombt worden, da hat die gesungen und war schon sehr begeistert von Köln. Auch mein Vater, der vor dem Krieg oder in den ersten Kriegsjahren noch in Köln war, war auch immer so eine leichte Verbindung schon zu Köln.
Und dann sind Sie, nachdem Sie also zum Schallplattenverkäufer, so haben Sie das genannt, ja?
Radio, Fernsehen und Schallplatten, da habe ich einen Gesellenbrief drüber, da bestehe ich drauf.
Okay, und dann sind Sie aber durch die Lande gezogen und haben eine eigene Band gegründet.
Eigentlich fing das schon vorher an, 76 lernte ich den Zeus B. Held kennen, der Keyboarder von Birth Control war, damals eine sehr berühmte Rockband. Hugo Egon Balde hat da auch mal mitgemacht.
Ah, ja.
Und der produzierte oder hat, das war konzeptioniert mit seiner damaligen Freundin Claudia, hatte der eine, wollte der eine Band gründen. Und damals war es ja so, dass man gerne drei Frauen, ein Mann, also Boni M. Und so war es eben, dass die noch drei Herren suchten, drei männliche Begleiter für die Frontsängerin. Ja, und da war einer davon, wurde ich.
Mhm.
Und dann war 78 die erste, damals noch Langspielplatte.
Sie waren sogar auch in den Charts, habe ich gelesen.
Ja, in Österreich ging das ziemlich gut. Aber in Österreich haben wir sogar mal in der Wiener Stadthalle gespielt. Das war mein größtes, also bis dato mein größtes, das waren glaube ich 16.000 Zuschauer gehen da rein, mein größtes Bühnenerlebnis. Da traten aber noch andere auf, also Ludwig Hirsch, ein österreichischer Liedermacher und die Band Cloud aus Kanada. Das war eine reine Mädchenband.
Mhm.
Und Boni M. trat da auf.
Und welche Musik haben Sie?
Und das war, ja, das, die Gruppe hieß Gina X Performance. Und es war so Synthie-Pop.
Wie ist er damals so?
So ein bisschen Human League-mäßig, ja. So, ja. Es war sehr schön.
Und auch wieder im Gegensatz zu vielen anderen Schauspielern, Comedians, Sängern, haben Sie auch die Schauspielerei ja nicht gelernt, sondern sind wirklich auch da kompletter Autodidakt, kann man sagen.
Ja, learning by doing. Also mittlerweile stehe ich ja über 30 Jahre auf der Bühne. Ich glaube, ich habe ein bisschen dazu gelernt.
Ja, aber die Anfänge, waren die nicht ganz besonders schwer oder waren die dadurch vielleicht besonders leicht, weil sie so unbeeinflusst?
Ich wollte eigentlich gar nicht. Ich hatte beim WDR hatte ich so kleine Statistenrollen. Damals Michael Braun Talkshow und so, dann Tür auf, Tür zu. Da habe ich so ein bisschen das Faktotum mal gespielt und so. Und Bob Reuens machte damals so tolle, komplette Shows in Blue Box. Das war schon sehr abenteuerlich und ich wollte erst gar nicht zur Bühne und mit der Musik und so. Aber dann lernte ich durch die Musik, also durch Gina X, lernte ich Walter Bockmeier kennen, der auch in Österreich einen Film drehte oder mit Musikern, die ich dann kennenlernte, Regoni und Schönherz, die diesen Film vertonten von Bockmeier. Und dadurch lernte ich einen Bockmeier kennen, der in Köln eine Kneipe hatte. Und der wollte damals, und wir haben uns dann befreundet, dadurch, dass wir da sehr oft zu Gast waren. Auch
beim Kölsch.
Beim Kölsch, genau. Und der hat dann gesagt, hör mal, ich will die Geilwalli machen und das machen wir mit Hella von Sinnen und Dirk Bach und Sammy Orfgen und mit dir. Und da habe ich gesagt, oh, ich wollte eigentlich, weiß ich nicht und so. Ja, und so kam das dann. Das war 84 hatten wir Premiere, ja.
Aber Sie haben ja ganz viele unterschiedliche Rollen gespielt, also komische, aber auch ernste Rollen.
Ja, das ist ja das Schöne an unserem Beruf, dass man alles machen kann, wenn man es kann. Naja, auch wenn man es nicht kann. Aber man kann ja so und so alles machen. Ja, ich habe halt damals durch Bockmeier und durch seine Art zu inszenieren und Stücke zu schreiben, die wir alle zusammen praktisch inszeniert und geschrieben haben. Walter Bockmeier kommt gerne mit so einem Treatment oder kam damals mit so einem Treatment und so einem Konzept und sagte, ja, das machen wir jetzt und dann haben wir das alles so zusammen entwickelt. Das war sehr schön. Und dann ging es auf Tournee und da lernt man ja ziemlich viel.
Mhm.
Und das waren eigentlich meine Lehrjahre. Und dann, als ich dann zum Ensemble nach Köln ins Schauspielhaus ging, Günther Krämer, Thorsten Fischer riefen mich damals an, wollte es nicht zu uns kommen, und dann schrie ich laut ja, weil das wieder was ganz, also ich war 8 Jahre, habe ich bei Bockmeier gespielt, also Tournee und also jeweils immer ein Dreivierteljahr bis ein Jahr im Haus und dann ein Jahr Tournee. Und dann bin ich zum Schauspielhaus gegangen in Köln und das war so wieder was ganz anderes und da habe ich dann wieder ganz andere Sachen gelernt.
Sie haben eigentlich immer wieder ganz andere Sachen neu auch fast erfunden, möchte man sagen. Also so Anfang der 90er kam ja dann die, ja, vielleicht Fernsehkarriere, die da angefangen hat. Mit Hella von Sinnen zum Beispiel.
Ja, das kann man sagen. Also
Filmdosenshow.
Genau, wir haben in der Filmdose dann eine Talentshow gemacht und haben Leute entdeckt wie Elmar Brandt, Eckart von Hirschhausen. Also ganz viele Leute, die damals da anfingen. Und das haben die Hella von Sinn, Dagmar Stiefermann, Dada Stiefermann und ich moderiert.
Vorläufer der Castingshows.
Ein Vorläufer der Castingshows, wobei die ganz großen Private, also Schmidt-Theater hatte das damals auch gemacht in Hamburg. Also die Castingshows waren damals erstmal in Theatern und wie es so oft ist, hat das Fernsehen sich darauf gestürzt und hat das für sich praktisch neu erfunden. Aber die ersten Castingshows, das waren schon die, also in der Filmdose, Schmidt-Theater, das gab auch in München im Schlachthof, glaube ich, die haben auch sowas Ähnliches gemacht. Ja, das waren dadurch, weil RTL sich dann darauf stürzte und gesagt hat, wir machen das fürs Fernsehen, war das praktisch das Erste, was ich fürs Fernsehen gemacht habe. Also an Moderation, muss man dazu sagen. Ich hatte da ja schon Sachen für Fernsehen gearbeitet als Schauspieler.
Und dann kam ja irgendwann eben Kaffeeklatsch, Blond am Freitag. Das kam doch sicherlich Ihrem, also war das Ihre eigene Idee eigentlich, Kaffeeklatsch?
Leider nicht.
Denn das kommt
das war,
ja eigentlich.
Was heißt leider, kann ich ja nicht sagen, nein. Das war damals von der Pro GmbH, von der Produktionsfirma, von Dirk Bach und Alfred Biolek. Der Geschäftsführer Andreas Lichter hatte mit Mitarbeitern vom WDR, die haben Konzepte gesucht und gemacht und da war eben eins davon so ähnlich wie Kaffeeklatsch. Und da ich damals schon die ganze Yellow Press, die ganzen Gazetten und so sehr gerne gelesen
habe. Wollte ich nämlich sagen, Sie sind ja geradezu prädestiniert gewesen für diesen Job.
Ja, ich habe das sehr gerne gelesen, das wussten die natürlich, weil wir befreundet waren auch und haben gesagt, hör mal, könntest du dir sowas vorstellen, fürs Fernsehen zu machen? Da habe ich gesagt, ja, meinetwegen gerne. Und dann haben wir das ausgearbeitet und daraus wurde dann eben Kaffeeklatsch. Beziehungsweise das war erst, der WDR hat sich das zuerst zugetraut zu machen und hat es dann abgegeben. Warum, weiß ich auch nicht. Aber beim WDR, der damalige Intendant beziehungsweise Unterhaltungschef hat dann gewechselt zum ZDF und hat mich mitgenommen oder uns mitgenommen. Das war ganz toll und daraus wurde dann Blond. Vorher hieß das Klatschmohn beim WDR.
Also einmal auf der einen Seite diese Yellow-Press-Geschichte, aber eben auch Kaffee, Klatsch, Kuchen und Torten sind ja auch Ihr Privat.
Ja, Kuchen und Torten sind geblieben bei mir.
Denn Sie haben ja ein eigenes Kochbuch, beziehungsweise Backbuch
ein geschrieben. Ein Backbuch habe ich damals. Ja, weil ich hatte so viele Backrezepte, weil ich auch immer sehr gerne gebacken habe. Ja. Und ich hatte so viele Rezepte von Tanten, Onkel, Mutter, Oma und hab dann daraus, aus dieser ganzen Sammlung, hatte dann meine damalige Presseagentur, der Pressechef, hatte die Idee und hat gesagt, willst du das nicht mal in Buchform bringen? Ja, und das habe ich gemacht. Und daraus ist ein sehr schönes Hochglanz-Backbuch geworden, was jeder gerne liest, aber ich glaube, nichts nachbacken will.
Aber Sie kochen auch gerne.
Ja,
was sind da so Ihre Lieblings- oder speziellen Gerichte?
Auch wenn es schnell geht, mache ich schnell Bratkartoffeln mit Spiegeleiern oder Bratkartoffel die 395. Variation oder schnell Nudeln. Also ich gucke aber, dass ich frische Zutaten zusammenkriege. Mhm. Das ist eigentlich immer das Beste. Also ich mache mir selten eine Packung auf oder eine Tüte. Mhm. Also da mache ich dann, weil das geht ja im Grunde genommen geht es genauso schnell. Bis ich mir was aufgetaut habe und ins Wasser geschmissen habe, in der Zeit habe ich es auch gekocht.
Klar, wenn man es kann.
Ja, aber das ist ja nicht schwer. Also ein Brokkoli kann ja wohl noch jeder ins Wasser werfen, Salzwasser werfen.
Bœuf Bourguignon, habe ich gesehen, ist auch eine Ihrer Spezialitäten, obwohl Sie selber eigentlich gar kein Fleischesser so sehr sind, ne?
Es geht. Also ich esse gerne, also ich esse nicht so viel Fleisch, das stimmt. Ja. Aber ich esse gerne Fleisch, wenn es ein gutes Fleisch ist. Also ich greife nicht in die Tiefkühltruhe. Und wenn, dann brauche ich einen Metzger, von dem ich weiß, dass es gut ist, das Fleisch, und dass das Fleisch auch in Ordnung ist. Und dann mache ich das auch. Aber Ich tau mir jetzt kein Wiener Schnitzel auf. Also das finde ich fies. Ich tau mir auch kein Huhn auf. Also da kaufe ich dann auch lieber frisch. Ich habe auch nichts dagegen, wenn mich mir Lebensmittel angucken. Ich finde das ja richtig. Also ich finde es ja in Ordnung, wenn man weiß, dass die Tiere dafür sterben müssen, dass ich sie esse, dann dürfen die mich auch angucken.
Sie sind ja, kann man wirklich sagen, so ein Allround-Künstler. Also Entertainer, Schauspieler, Sänger, Synchronsprecher. Also, was würden Sie sich selbst bezeichnen?
Ich bezeichne mich selber als Schauspieler. Und es gibt so viele Facetten, die dieser Beruf hat. Und ich bin immer gerne gewillt, da wieder eine neue Ecke zu entdecken. Ist ein bisschen schwierig für viele Leute, die mich dann nicht sofort in so eine Schublade stecken können. Ist mir aber egal. Ich finde Schubladen auch okay. Hm. Das muss ich auch mal sagen. Also ich finde nicht so schlimm, weil viele Leute sagen, ja, in Deutschland ist immer Schublade. Das stimmt, ist so. Aber ich finde, wenn man für irgendwas berühmt ist, was man wirklich gut kann, ist das ja nichts Negatives. Mhm. Aber es liegt doch an einem selber, auch mal wieder was anderes zu machen. Wenn ich natürlich dann immer wieder da drauf bleibe und immer noch wieder die Lieder oder die meine eigenen Hits von vor 50 Jahren singe, dann kann sich auch an der Schublade nichts ändern. Es ist ja gut, dass man erfolgreich war mit sowas. Ich finde es toll, aber trotzdem kann man wieder neue Sachen entdecken. Und ich finde auch, unser Beruf lässt das zu und gibt einem so viel Möglichkeiten. Und ich bin, was das betrifft, immer sehr neugierig. Mhm.
Lass uns mal einen Blick nach vorne werfen. Übermorgen ist Weihnachten.
Fahre ich nach Köln zur Familie, freue ich mich sehr drauf. Und Weihnachten so auf 3 Tage. Und am 27. nehme ich schnell morgens wieder einen Zug. Und dann bin ich hoffentlich pünktlich zur Vorstellung am 27. abends wieder hier. Das erstmal. Silvester feiere ich wahrscheinlich in Berlin. Da müssen wir mal gucken. Und dann geht's für mich weiter am 2. und am 5. Berlin, du coole Sau.
Ralf, danke, dass Sie da waren. Ich wünsche wunderbare
Weihnachten. Dank. Die wünsche ich Ihnen auch.
Und einen guten Rutsch in ein gesundes neues Jahr.
Sehr gerne. Ich gebe das alles gerne zurück. Immer wieder eine Freude hier.